Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wenn wir jetzt hier heute so stehen, Sonntag, dann ist der Freitag gewesen, nach der Kirchen. Also in mir jedenfalls klingt das noch so richtig nach. Das war so schön hier. Jesse, du warst ja auch da. Was hast du so erlebt? Was hast du so mitgenommen?
Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. In einigen Schlaglichtern berichte ich euch kurz meinen Eindruck. Also, miteinander anbeten, das war unser und euer Thema. Ein weit sichtbar erleuchtetes Haus. Ich hatte das Glück, dass ich erst ein wenig später kam und schon sah, wie hell es strahlt. Duft der Flammkuchen in der Nase. Violettes Licht hier überall im Altarraum. Und warum macht der Gemeindepraktikant eigentlich Fotos? Hat Lutz jetzt ein Fotostudio? Ein ganzer Raum voll Stille. Und der Stille wurde außer Licht nichts mehr hinzugefügt. Freundliche Gesichter, Lagerfeuer, gute Musik. Und für mich eine tolle Gelegenheit, die Gemeinde, also ihr, die hier sitzt und die da waren, nochmal ganz neu kennenzulernen. Segen und Gebet, frei Haus sozusagen. Jung und alt auf den Kirchenbänken und Heilige Geistkraft mittendrin. Und am Ende ein Abbau mit allen, die noch Kraft haben. Ich fand's rundum gelungen.
Klingt noch was nach in dir?
Also auf dem Heimweg erstmal klang noch ganz lang die Musik in meinen Ohren, die ich hier so lange genießen durfte. Und am nächsten Tag, also Schulterklopfen an euch, ich war immer noch beeindruckt von der krassen Organisation, von der guten Planung. Egal ob die freundlichen Menschen am Desinfektionsspender oder die, die den Plan im Kopf hatten oder die, die abgebaut haben. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, gut, ich darf mit Lutz jetzt am Sonntag über Klage predigen. Das passt ja nun so gar nicht. Gab es irgendwie Grund zur Klage? Naja, zum Glück nicht. Also mir war nachher ein bisschen kalt, so zwischen 10 und 11 an der Einlasskontrolle. Das war vielleicht das Einzige, wo ich mich drüber beklagen sollte. Also nichts Ernstes.
Aber es gibt eine ganz klare Verbindung, das muss man sagen. Dieser Text, der heute zu bepredigen ist, ein Klagelied, Klage pur von jemandem, das passt natürlich insofern, weil es miteinander beten, das Motto war am Freitag. Miteinander loben, miteinander anbeten und miteinander klagen. Klagen ist ja keine andere Form von Gebet. Oder das ist ja einfach nur eine andere Form von Gebet. Das ist das Dranbleiben an Gott, wenn man eigentlich denkt, wo bist du, Gott? Und du bist so anders, als ich das gedacht habe. Du enttäuscht mich und ich kriege das nicht zusammen. Du hast so viel Gutes schon getan für mein Leben und wieso jetzt das? Und wenn du dann aus der Beziehung aussteigen willst, ist das eine Möglichkeit. Kannst du sagen, Gott, du bist nicht so, wie ich mir es gedacht habe, danke, das war's. Oder du bleibst jetzt dran. Und da gibt es Klagen. Viele, viele, viele. Die Hälfte aller Psalmen sind Klagepsalmen. Und auch dieses extra Lied, was wir hier heute eben auch schon miteinander gebetet haben. Das ist gebetet von jemandem, der verloren hat. Ist aus einer Situation heraus, Israel, das Volk, hatte seine Heimat verloren. Und ich glaube, da können wir uns ganz stark mit identifizieren. Wenn es darum geht, dass da etwas zerbrochen ist in deinem und meinem Leben, das kennen wir. Verlust von etwas, was wir liebgewonnen haben. Von einem Zuhause vielleicht, von einer Beziehung, die mir so kostbar war. Vielleicht auch Verlust von Ehre und Würde. Oder eine Hoffnung, die du hattest und auf die du gesetzt hast und dann erlebst du, es wird nichts. Tränen sind da und Tränen fließen, wenn du es zulassen kannst. Gesegnet bist du, wenn das geht. Wut und Ärger ist da und du denkst, Mann, wenn ich jetzt an Gott denke und gleichzeitig mich wütend fühle oder mich ärgerlich fühle, wird mich jetzt ein heiliger Zorn treffen und ich werde vergehen? Das passt doch nicht. Was wir eben hier miteinander gelesen haben, diese 21 Verse, gehören eigentlich gar nicht zum Predigttext. Aber wir haben gedacht, das kann man nicht aussparen. Also das gehört unbedingt zusammen zu dem, was dann noch kommen wird, unbedingt. Und wir haben gedacht, wir nehmen die 21 Verse, das mag eigentlich keiner sich anhören. Solche Abgründe, wo jemand das so äußert, Gott, ich habe auf dich gesetzt und du enttäuscht mich. Gott, du bist nicht nur gleichgültig mir gegenüber, sondern da gibt es so Verse, du hast mich mit Pfeilen in meine Nieren getroffen. Also Gott, du hast dich nicht nur abgewandt, sondern du hast mich aktiv verfolgt. Du bist mich aktiv angegangen, du hast irgendwie mir Steine in den Weg gelegt. Sogar so, hast du dir sogar einen Spaß daraus gemacht, Gott? Vers 16, da heißt es, du hast mir Kiesel gegeben zu essen. Stellen wir uns das vor, dieses Gefühl von, du denkst, du kriegst Brot, du hast Hunger, du brauchst es auch und du beißt in dieses Brot rein und dann merkst du, es sind Steine. Du dachtest, es wäre Nahrung. Du dachtest, es wäre gutes Brot und dann sind es Steine. Der Beter hier an dieser Stelle drückt seine Gefühle aus. Das ist sein Erleben. Der Beter ist kein Theologe, kein Professor der Dogmatik oder so, Systematik, der sagt, ich will jetzt mal alles aufschreiben, wie Gott ist. So, der ist völlig unemotional und baut jetzt so ein paar Aussagen über Gott zusammen. Nein, nein. Das ist ein zutiefst betroffener Glaubender, dem gerade ganz viel kaputt gegangen ist. Und jetzt lässt er die Handbremse los und er sagt, wie es ihm ums Herz ist. Und wir haben uns gedacht, die 21 Verse, das müssen wir uns geben, weil es so leicht ist, Abkürzungen zu suchen im Leben, wenn es schwer wird. Wenn du krank bist, dann wünschst du, dass es eine Abkürzung gibt. Wenn du einen Verlust hast, dann wünschst du, dass es eine Abkürzung gibt durch die Trauer. Wenn du mit jemandem befreundet bist, der einen Verlust hat, dann wünschst du, dass der auch eine Abkürzung findet durch seine Trauer, durch seine Krise hindurch. Und Klagelieder 3 sagt mir, es gibt nicht immer Abkürzungen. Ist ganz toll aufgebaut. Von A bis Z ist diese Klage, sind diese 21 Verse hier aufgebaut in den Anfangsbuchstaben. Und es ist so, als ob Gott mir damit sagen möchte, Klage, das muss man mal von A bis Z durchklagen. Ich kenne das auch. Wenn ich traurig bin und wenn ich weinen muss, dann gibt es irgendwann so einen Punkt. Dann ist die letzte Träne vergossen und ich fühle dann, jetzt kommen irgendwie Hände, die mich tragen. Jetzt ist alles raus und da ist irgendwie Gott, der mich trägt. Aber ich krieg's nicht vorher. Es ist fast so, als ob das Z erst erreicht werden muss. Und wie leicht fällt uns das, dass wenn wir jemanden haben, der in so einer Situation ist, dass wir dann sagen wollen, so, ah, kürz das mal ab, also nee, jetzt nicht hier über deinen verstorbenen Mann reden oder nicht jetzt über deine Probleme, ich will das jetzt nicht. Wir halten es fast nicht aus. Gott hält es aus und Gott weiß, dass wir das brauchen, um unsere Verbindung zu ihm letztlich aufrechtzuerhalten. Gibt's das denn? Gibt's das denn echt im Leben von Glaubenden, dass du das Gefühl hast, Gott hat sich gegen dich gewandt? Auch so nach Jesus, also im Neuen Testament. Du könntest ja sagen, das ist hier Erstes Testament, im Zweiten Testament mit Jesus. Nee, das wird Christinnen und Christen nicht so gehen. Gibt's das? Dass Gott dir aktiv Steine in den Weg legt, das Gefühl? Dass Gott dir Brot gibt und du beißt rein und es entpuppt sich als Stein? Ich finde ja. Vielleicht kannst du sagen, nee, bei mir ist das nicht so. Dann hast du Glück gehabt. Ich glaube aber, offensichtlich gehört es dazu und genau darum hat es seinen Platz hier auch in der Bibel. Wenn du arbeitslos bist, hoffnungsvolle Bewerbungen abgibst und es dann wieder nichts geworden ist. Wenn du krank bist und denkst, vielleicht sogar noch hast für dich beten lassen und es wird nicht. Es wird vielleicht sogar noch schlimmer. Wenn du das Gefühl hast, jetzt treibt Gott hier seinen Sport mit mir. Wenn du irgendwo verfolgt bist, in einer Beziehung bist, die von Gewalt geprägt ist. Ich muss denken an einige Morde, die passiert sind an Frauen von ihren Männern. Wow, wie grausam. Wenn du in sowas drin bist, in solchen Beziehungen, wo du unterdrückt wirst und du kommst da irgendwie nicht richtig raus. Oder du wünschst dir Kinder und du siehst überall um dich herum Kinder entstehen und es klappt nicht. Oder du siehst die ganzen gesunden Kinder, alle anderen, aber dein Kind plagt sich mit Krankheit und es wird nicht besser. Ja, das gibt es. Dieses Gefühl, dass der Gott, der eigentlich so liebevoll ist, gegen dich ist. Dieses Gefühl gibt es.
Jesse. Erstmal danke, Lutz. Das ist die Sicht.
Gerne.
Auf den einen, also die eine Sicht, von der ja schon Verena am Anfang sprach, auf den Predigttext. Speichert sie gut ab, behaltet sie im Herzen. Es kommt eine zweite Perspektive auf den Text. Ich habe mich daran gemacht, aus einer anderen Perspektive auf den Text zu blicken und möchte euch gerne mit reinnehmen in die Gedanken. Wer könnte heutzutage auch so ein Klagelied schreiben oder singen? In welchen Beziehungen kriselt es auch? Noch einmal kurz zum Rekapitulieren. Dieses Ereignis, was da besungen oder was da besprochen wird, es war zu diesem Zeitpunkt das absolut Schlimmste. Es war die schlimmste Katastrophe für das Volk Israel. Und mit Sicherheit auch die dramatischste Erfahrung im Leben dieses Beters, dieses Klageliedes. Der Tempel ist zerstört, die Stadt liegt in Flammen. Er selbst ist wahrscheinlich mit einigen Blessuren gerade so davongekommen. Die Klagelieder bezeugen den Schmerz und die Unsicherheit nach dieser Zerstörung. Und an keiner anderen Stelle ist diese Anklage so scharf und so laut wie hier. Ich habe mich noch gefragt, welche Funktion haben diese Klagelieder? Ich sehe darin eine Art Aufschrei, vielleicht sogar ein bisschen Protest. Sie ziehen die Aufmerksamkeit von allen, die das Gedicht hören oder lesen, auf die schrecklichen Dinge, die in der Welt passieren und die nicht toleriert werden sollten. Und sie fordern eben auch von Gott diese Aufmerksamkeit. Zweite Funktion, so ein Text, der hilft auch bei der Verarbeitung von Gefühlen. Das schließt sich ganz gut daran an, was Lutz eben sagte. Lieber raus damit, als den Schmerz einfach runterzuschlucken. Dem Ärger Luft machen und das Entsetzen über die Zerstörung, die allein durch kriegerische Selbstsucht des Menschen entstanden ist. Und drittens der Zweifel, diese Unsicherheit. Das Leid führt dazu, Gottes Wesen und seine Versprechungen in Frage zu stellen. Was gilt noch? Worauf kann ich mich verlassen? Und wirklich ohne der Trauer dieses anonymen Autors ihre Bedeutung abzusprechen und diese bedrückenden Ereignisse irgendwie gleichzusetzen mit dem, was ich da vielleicht auch reinlesen will, möchte ich sagen. Mich erinnert diese Form der Klage an die Klagen und Ängste der Menschen heutzutage. Das Klagen über Unheil, das sie erlitten haben. Ein schwerer Unfall oder eben die Sorge um die Zukunft. Und Angst vor den Katastrophen, die uns noch womöglich bevorstehen. Würde eine Person, die einen festen Glauben hat und heutzutage aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, nicht einen ähnlichen Text formulieren? Würde nicht ein junger Mensch, dem die fortschreitende Klimakrise Sorgen bereitet, seinen Frust und seine Angst vor drohenden Katastrophen so ähnlich ausdrücken. Warum tut Gott da nichts? Einen Schritt weg vom Text. Für eine internationale Studie, die diese Woche erschienen ist, wurden weltweit 10.000 Kinder und Jugendliche befragt. 6 von 10 jungen Menschen, 6 von 10, zwischen 16 und 25 Jahren, machen sich große oder extreme Sorgen um die Klimakrise. 3/4 der Befragten, also 7.500 von den 10.000, stimmen der Aussage zu, dass die Zukunft insgesamt beängstigend ist. Etwa die Hälfte gaben an, die Sorgen belasteten sie so sehr im Alltag, dass es auch mit psychischen Problemen einhergehen kann. Das Thema Zukunftsangst, Klimaangst ist bei Psychologinnen längst bekannt. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, ich will keine weiteren Ängste schüren, wirklich nicht. Ich möchte euch nur darum bitten, hört den Klagen zu und helft den jungen Menschen dabei, ihre Anliegen zu verstärken. Mich zumindest erschüttert die fortschreitende Ausbeutung des Planeten, einem Schöpfungsauftrag zu bebauen und bewahren, wird es meiner Ansicht nicht mehr ganz gerecht. Kleines Missverständnis, was macht euch die Erde untertan angeht. Man könnte sagen, es herrscht eine echte Beziehungskrise zwischen den Menschen und den Mitgeschöpfen dieser Welt. Die Mitgeschöpfe werden einfach zu sehr ausgenutzt und sie können sich nicht mal wirklich wehren und nicht mal beschweren. Und durch das menschliche Selbstverständnis, sich immer etwas wichtiger zu denken, zumindest manchmal ist es auch bei mir so, als man ist, da kriselt es eben auch zwischen Mensch und Gott ab und zu. Und ich habe mir dann gedacht, was wäre denn, wenn denn die ganze Mitwelt auch eine Stimme hätte? Wenn Tiere, Pflanzen, Berge und auch das Meer mal so ordentlich Dampf ablassen und schimpfen könnten. Ich glaube, ihr Klagepsalm wäre ähnlich scharf. Ich spekuliere mal. Die Tiere könnten das Gefühl haben, verraten worden zu sein. Das Meer fühlt sich ganz schön leer gefischt und ausgenutzt für die Selbstsucht der Menschen. Für kurzzeitigen Gewinn statt genutzt zum Erhalt. Vielleicht würden die Tiere verzweifelt Gott anklagen und sich über den Menschen beschweren. Eigentlich wäre doch so eine bisschen weniger ausbeuterische Version von den Menschen drin gewesen, oder nicht? So ist es doch irgendwie Mist. Die letzten Jahre haben wir uns ja alle Mühe gegeben, besonders viel Plastik ins Meer zu spülen, besonders viele Wälder abzuholzen und. Kann man da nicht mal was machen? Schon Paulus hat, für mein Verständnis relativ früh, die Erkenntnis gehabt, dass die Hoffnung auf Erlösung, die uns Christinnen und Christen ja vereint, nicht nur uns Menschen betrifft, sondern die gesamte Schöpfung. Er erkannte auch, dass die ganze Mitschöpfung bis zum Augenblick der Erlösung, steht in Römer 8, seufzt und in Wehen liegt. Mit anderen Worten, sie klagt. Nur dachte Paulus eben nicht im Traum daran, dass Menschen die Schöpfung so weit zerstören könnten, dass für die nächsten Generationen eventuell kein gutes Leben mehr möglich ist. Zusätzlich glaubte er natürlich daran, dass die Erlösung binnen weniger Generationen nach ihm schon kommen würde. Und heute sitzen wir, schönerweise, hier in der Kirche, versammelt unter dem Kreuz und halten diese Hoffnung immer noch aufrecht. Vielleicht ja auch, wenn ihr mögt, für die ganze Schöpfung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigttext. Denn ihr erinnert euch, das, was wir zusammen gesprochen haben, das endete in Vers 21 mit "Und doch hoffe ich noch" und so weiter. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Lutz, was heißt das für dich?
Ich gehe nochmal so in die seelsorgerliche Sicht da wieder hinein. Und der Herr verstößt nicht auf ewig. Ich finde das, wir haben heute vor dem Gottesdienst gebetet und da betete einer: Gott, danke, dass du dich so klein gemacht hast. Großer Gott macht sich ganz klein. Das ist Weihnachten. Karfreitag ist: allmächtiger und allliebender Gott macht sich ganz verletzlich, ganz verstoßen, setzt sich ganz diesem Gefühl aus, dass Gottes Grimm, dass Gottes Zorn, dass Gottes Abwesenheit auf ihm liegt, die Trennung von Gott. Damit er sagen kann, dir und mir, auch wenn du dich verstoßen fühlst, auch wenn du dich irgendwie so fühlst, als ob Gott gegen dich ist. Du kannst es nicht durchbuchstabieren, du kannst es nicht logisch auflösen, aber du weißt eins: Er hängt da, um dir zu sagen, du bist darin nicht alleine. Bin ich allein in meinem Leben? Bin ich allein in dieser Situation? Nein, er ist da. Was denkst du aus deiner Sicht, Lasse?
Jesse, für die, die mich kennen, immer noch.
Jesse, Entschuldigung.
Ach. Alles gut, das passiert so häufig. Der Klagende argumentiert hier, ich lese nochmal die letzten beiden Verse.
Also richtig schlimm wäre es, wenn ich dich jetzt Lars nennen würde.
Ja, das hätte auch irgendwas Nettes.
Hätte ja. Auch was, ja.
Ich lese nochmal kurz die Verse 31, 32. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Also für mich argumentiert der Klagende hier noch einmal, wenn Gott konsequent genug ist, um seine Gerechtigkeit über alle Menschen zu bringen und unter ihnen teilwerden zu lassen, dann ist er auch konsequent genug mit seiner Bundeszusage, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird. Seine Güte ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Und so ist für den Autor dieses Klageliedes Gottes Gerechtigkeit der Nährboden für die Hoffnung auf eine Zukunft. Vielleicht ja auch für uns. Denn wenn irgendwann alle Beziehungskrisen der Welt letztgültig überwunden sind, wenn niemand mehr fragt, Kaffee oder Tee, und Gott Himmel und Erde neu gemacht hat, dann gelten die Zusagen, von denen uns der Prophet Jesaja berichtet. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Ganz ohne Beziehungskrisen, wie gesagt. Und einige Kapitel weiter: Man soll nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Vielleicht sind die Klagelieder irgendwann vorbei. Ich bin ehrlich, ich freue mich drauf. Ich bin aber überzeugt, dass Gott uns alles Handwerkszeug schon gegeben hat, um selbst als Mitarbeiter Gottes hier auf Erden tätig zu sein. Bis es also Zeit für Erlösung ist, können wir anfangen, die Mitschöpfung anders zu betrachten. Mehr Augenhöhe als das Machtgefälle, mehr Zukunftsvision als Gegenwartsnutzen und mehr Beziehungsaufbau als Ressourcenabbau.
Amen.
Amen.